Heute in New Lawyers Podcast Maike Hölty und Lina Lüken von Hengeler Müller.
Das ist, glaube ich, das, was Arbeitgeber machen sollten. Einem selbst die Möglichkeit geben, den richtigen Weg zu finden, der für einen selbst passt, und flexibel sein für die Veränderungen, die einen in diesem Prozess immer wieder treffen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Maike Hölty und Lina Lüken arbeiten bei der Großkanzlei Hengeler Müller. Maike Hölty als Partnerin, Lina Lüken als Associate. Gemeinsam haben die beiden außerdem, dass sie sich trotz Kind für die Karriere in einer Großkanzlei entschieden haben. Wie sie diese beiden Seiten unter einen Hut bekommen, was ihnen dabei hilft, den herausfordernden Alltag zu meistern und vor allem, welche Tipps sie weitergeben können, darüber spreche ich heute mit ihnen. Herzlich willkommen, liebe Maike und liebe Lina. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber wir starten ja immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Das ist hier, wenn ich den Podcast hoste, auch immer die gleiche, Alicia wechselt. Aber bei mir lautet die Frage, was wolltet ihr als Kind werden?
Ich würde immer behaupten, 1000 verschiedene Dinge. Aber wenn man so ein bisschen meine Familie und den Freundeskreis so aus meiner Teenagerzeit fragt, dann würden die immer sagen, ich wollte schon immer Anwältin werden. I don't know, wahrscheinlich stimmt das sogar. Ich glaube, damals dachte ich mehr so an UN und die Welt retten, als das, was ich heute mache. Aber ja.
Das ist richtig schön, dass du das sagst. Ich habe gestern mit Alicia eine Sonderfolge zur 100. Folge New Lawyers gemacht. Und wir haben darüber gesprochen, dass fast niemand gesagt hat, er möchte Anwalt werden wollte es als Kind werden. Von daher, du bist eine schöne Ausnahme.
Ja, ich wollte keine Anwältin werden als Kind. Als Kleinkind erinnere ich mich gar nicht, was ich werden wollte, ob ich da irgendwas werden wollte. Als ich dann so in der Schule war, wollte ich Architektin werden. Da habe ich dann immer schöne Häuser gemalt und dachte, das wäre ja eigentlich ganz nett, wenn man das irgendwann beruflich machen kann.
Was hat dich dann davon abgebracht?
Dass ich gar nicht so gut zeichnen kann. Und dass mir dann auch einige gesagt haben, ja, man muss sich da auch sehr immer nach den, man muss sich dann immer sehr danach richten, was die Kunden eigentlich möchten. Und da dachte ich, nee, so, ich möchte ja das bauen, was ich bauen möchte. Und dann habe ich mich ja davon abgewendet.
Verstehe, das macht natürlich Sinn. Lasst uns gerne direkt mal in die Fragen starten, denn ihr habt ja wirklich beide tolle Geschichten zu erzählen. Vor allem, Maike, du bist Partnerin bei Hengeler geworden, als du in Teilzeit gearbeitet hast, dein Kind unter einem Jahr alt war und du sogar noch alleinerziehend warst. Wie geht das?
Ja, die Frage höre ich häufig. Ich glaube, die Antwort, die ich immer gebe, und das ist es auch, glaube ich, man braucht ein gutes Team. In jederlei Hinsicht, sowohl privat, ich habe sehr viel Unterstützung von meiner Mutter, als auch beruflich. Das heißt, Hengeler bietet mir einfach ein sehr, sehr gutes Team, das mir hilft, das zu bewältigen.
Du bist ja auch noch im Bereich Corporate M&A tätig. Dieser Bereich gilt ja eigentlich als Bereich, bei dem es am schwierigsten ist, Familie und Karriere zu vereinbaren. Wie siehst du das?
Ich glaube, auch da gibt's andere Meinungen, aber ich persönlich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass M&A wirklich einer der schwierigsten Bereiche ist, um das zu kombinieren. Mich hat leider nie was anderes so richtig begeistert. Ich liebe M&A. Ich mag die Dynamik, ich mag das Verhandeln, ich mag Draften, ich mag M&A. Deshalb stand das für mich nicht zur Disposition, quasi den Rechtsbereich zu ändern, als ich schwanger wurde. Aber ich glaube, ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich schon sehr lange in dem Job war, als ich schwanger wurde. Das heißt, ich wusste so ein bisschen, wie es läuft. Ich musste mich nicht mehr neu reinfinden.
Und wie lange warst du in dem Job?
Ich überlege gerade 9 Jahre, glaube ich. Also schon relativ lang.
Okay.
Und das heißt, wie gesagt, ich wusste, was auf mich zukam. Ich wusste, wie so ein M&A-Deal läuft. Und wir haben dann einfach so ein bisschen, ja, geschaut, wie es funktioniert. Wir haben die Mandate so ein bisschen umgestellt. Ich war immer sehr, sehr ehrlich, wenn ich gemerkt habe, dass was nicht funktioniert, und bin da immer auf offene Ohren gestoßen. Also ich glaube, bestimmte Mandatsdynamiken funktionieren nicht gut, wenn man ein kleines Kind hat. Das kann aber verschiedene Komponenten haben. Das hängt gar nicht davon ab, wie zeitaufwendig ein Mandat gerade ist oder wie viel Zeitdruck allgemein auf dem Mandat ist, sondern es hängt allgemein vom Teamsetup ab, vom Mandanten und eben davon, wie die Dynamik allgemein ist.
Und wie sehen dann tatsächlich deine Tage in Teilzeit während eines M&A-Deals aus? Ist es dann tatsächlich so, dass du einfach eine gewisse Zeit raus bist und sagst, okay, in der Zeit kümmere ich mich um mein Kind, bringe mein Kind ins Bett? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil man muss das ja auch in irgendeiner Form wahrscheinlich gegenüber dem Mandanten dann kommunizieren.
Ja, ganz unterschiedlich. Also, und da auch Full Disclosure, ich bin heute tatsächlich wieder in Vollzeit. Aber ich habe 2 Jahre Teilzeit gemacht nach der Geburt meiner Tochter. Und das habe ich ganz unterschiedlich gestaltet. Immer so, wie es für mich und meine Tochter wichtig war und richtig war. Und das ändert sich über die Zeit. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Linas Erfahrung ist anders, weil Lina hat immer dasselbe System gefahren und das hat für sie funktioniert. Ich habe tatsächlich angefangen mit 2 freien Nachmittagen die Woche. Habe mich selbst diszipliniert, indem ich auf den einen Nachmittag auch einen Schwimmkurs gesetzt habe. Mhm. Das heißt, wir waren dann immer mittwochs, ich glaube, es war 15 Uhr beim Babyschwimmen. Das war ein Hardcut und das hilft, um sich zu disziplinieren, dann auch wirklich Schluss zu machen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und so hatte ich eben 2 freie Nachmittage, habe dann im ersten Jahr auch wirklich viel Homeoffice gemacht, was auch geholfen hat. Und habe dann aber irgendwann, auch nachdem ich Partnerin wurde, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie besser funktionieren würde, einen Tag komplett weg zu sein, weil man das irgendwie besser kommunizieren kann und auch besser einhalten kann. Und genau, dann habe ich freitags frei gemacht. Das war dann auch so, dass ich ab und zu, hat man dann natürlich schon irgendwie vormittags noch was gemacht, wenn die Kleine bei der Tagesmutter war, aber dann eben nicht mehr. Und das hat eben auch dazu geführt, dass man dann Dinge, die man sonst am Wochenende auch privat vielleicht erledigen muss, schon erledigt hatte. Also das, so hat das für mich eben gut funktioniert. Und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, es funktioniert für uns beide eigentlich auch, wenn ich in Vollzeit arbeite. Und das mache ich jetzt gerade. Und ich bin da aber tatsächlich so ein bisschen offen. Also ich will gar nicht ausschließen, dass ich nicht in näherer oder fernerer Zukunft wieder sage, ich gehe wieder auf Teilzeit, weil das dann irgendwie wieder das Richtige ist für uns beide.
Was du sagst, ist lustigerweise auch eine Aussage aus einer Speech von Michelle Obama, die sagt, don't let your kids lose against your calendars. Und genau diese Taktik oder dieses Vorgehen, den Termin einfach fest einzutragen und zu sagen, okay, zu dieser Uhrzeit muss ich weg, da habe ich was mit meinem Kind und das ziehe ich durch, hilft wahrscheinlich manchmal, als dann einen flexiblen Termin drin zu haben, der dann schnell mal rausgestrichen wird, einfach, ja, weil man doch andere Sachen zu tun hat, beziehungsweise ja immer noch was zu tun hätte, was noch fertig gemacht werden könnte an dem Tag. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, den du da gegeben hast. Aber wie geht denn der Arbeitgeber damit um? Ich glaube, du hattest damit Hengeler ja ein sehr unterstützendes Umfeld, richtig?
Genau, absolut. Also ich habe natürlich auch, ich glaube, so wie es jedem geht, oder vermute ich jedenfalls, habe ich mir, als ich schwanger wurde, erstmal überlegt, oh je, was bedeutet das jetzt eigentlich? Zum einen wirkt sich das auf meine Karriere quasi von außen aus, wie sehen das andere? Aber auch, will ich eigentlich noch genau das weitermachen, was ich jetzt vorher gemacht habe oder worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe? Vielleicht auch da für diejenigen, die Hengeler Müller nicht so gut kennen, wir haben halt einen relativ festen Track. Das heißt, man hat irgendwann zu einem festen Termin Sounding, das ist so eine Art Vorentscheidung, und dann die Partnerentscheidung. Und meine Schwangerschaft fiel eben genau in das Sounding-Jahr. Das heißt, ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und witzigerweise war ich aber tatsächlich die Einzige, die diese Frage gestellt hat. Also das heißt, ich habe dann irgendwann mal die Frage gegenüber einem Partner geäußert und er meinte, ja, also solange du nicht willst, dass das irgendwas ändert, läuft das hier halt alles ganz normal weiter. Und genau, so haben wir das dann auch gemacht. Und das, was aber eben wirklich relativ schnell kam, sowohl schon in der Schwangerschaft, als auch dann, als ich zurückgekommen bin, war, dass wir uns so gemeinsam überlegt haben, wie funktioniert das eigentlich im M&A? Ja, das heißt, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, welche Mandate mache ich in Zukunft. Wir haben meinen Mandatszuschnitt so ein bisschen angepasst. Und ähnlich dann auch, als ich Partnerin geworden bin, haben wir darauf geachtet, dass das Team, mit dem ich arbeite, immer auch einen sehr, sehr seniorigen Associate hat, der eben meine Teilzeit quasi mitcovern konnte. Und ich glaube, das ist wirklich das, was mir auch sehr geholfen hat, diesen Job in Teilzeit zu machen, dass ich eben immer wusste, da steht jemand hinter mir, der gegebenenfalls sogar noch mehr als ich darauf achtet, dass ich die Teilzeit einhalte und auch, dass es für mich funktioniert. Ja, weil man selbst ist ja, ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder, man selbst verliert sich gerne mal und will dann doch mehr machen. Und ich habe wirklich immer eher die Zurede bekommen, überleg dir doch mal, wie wurde auch mal gesagt, überleg dir doch mit 50% zurückzukommen und nicht mit 80%. Ja, und ich wollte das aber nicht, weil ich dachte, 80% ist irgendwie für mich das Richtige, um zu sehen, ob es funktioniert. Und ja. Das ist, glaube ich, das, was Arbeitgeber machen sollten. Einem selbst die Möglichkeit geben, den richtigen Weg zu finden, der für einen selbst passt und flexibel sein für die Veränderungen, die einen in diesem Prozess immer wieder treffen.
Was glaubst du denn, ist als generelles Mindset in der Kanzlei oder überhaupt bei einem Arbeitgeber nötig, damit sowas möglich ist?
Offenheit und Teamgeist. Weil es ist wirklich nicht so, dass man sagen kann, eine Lösung passt für alle. Und selbst eine Lösung, die heute für mich passt, mag morgen für mich nicht mehr passen. Und ich glaube, man braucht Arbeitgeber, die dafür offen sind, genau das zu unterstützen und dabei Flexibilität zu zeigen. Und gleichzeitig braucht man Teamgeist. Also ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man nicht zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt.
Wie hast du deine Elternzeit dann genau gestaltet? Und was würdest du auch anderen Anwältinnen und Anwälten raten?
Also vielleicht fange ich mit dem Rat an. Ich würde immer sagen, macht es so, wie es für euch passt. Das ist, glaube ich, ein Rat, den ich zu vielen Themen gebe, aber insbesondere auch hier. Ich persönlich habe 3,5 Monate Elternzeit gemacht, aber aus dem Grund, dass es eben, ich kam quasi zurück in dem Jahr, in dem dann meine Partnerentscheidung anstand. Meine Tochter ist im Januar geboren, die Partnerentscheidung ist bei uns immer im November. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich für mich gucken muss, ob das überhaupt funktioniert und das Richtige für mich ist, ob ich das wirklich noch will. Und gleichzeitig fand ich aber auch, dass die Kanzlei sich anschauen soll, ob das für sie funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, man braucht einen bestimmten Zeitraum, über den man sich das anschaut. Das Leben ist volatil, unser Geschäft ist volatil. Ich glaube, einen Monat oder zwei hätten mir persönlich jedenfalls nicht gereicht. Der Kanzlei wahrscheinlich schon, die hatten da sowieso keine Zweifel. Aber ich glaube, für mich persönlich, um mich reinzufinden und zu gucken, ob es für mich funktioniert, brauchte ich diese längere Zeit und die wollte ich mir nehmen. Und deshalb habe ich eben die sehr, sehr kurze Elternzeit gemacht.
Und was würdest du sagen, waren so diese Haupterkenntnisse aus diesen Monaten, in denen du das dann, ja, ich sag mal, ausprobiert hast?
Das Leben ist völlig unberechenbar. Man kann sich auf nichts vorbereiten. Ich muss sagen, ich bin auch naiv reingegangen. Ursprünglich habe ich gedacht, ich könnte das irgendwie mit Oma und Tagesmutter handhaben und würde dann eben viel Homeoffice machen. Habe ich in der Zeit auch. Und dann würde das schon funktionieren. Aber irgendwann merkt man, man braucht vielleicht doch noch mehr Hilfe. Das habe ich auch gelernt. Man braucht mehr Hilfe. Aber ja, ich glaube, das größte Learning, was ich hatte in den ersten Monaten, als ich zurückgekommen bin, war, dass nichts planbar ist.
Und man dann immer reagieren muss. Also ich sage immer, man braucht einen Plan B und einen Plan C, wenn man mit Kindern arbeiten möchte, weil natürlich auch, man ist in einer gewissen Abhängigkeit ja auch von Betreuungspersonal, von Betreuungseinrichtungen, die können auch mal zumachen oder spontan absagen und eigentlich ja muss man dann immer schon was in der Hinterhand haben, um dann doch seine Termine umsetzen zu können.
Genau, absolut. Und wir hatten wirklich ein paar auch dramatische Erfahrungen in der Zeit. Die erste Tagesmutter meiner Tochter ist kurzfristig verstorben. Völlig unerwartet. Und das war nicht einfach. Ja, in jederlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist einfach so, so ist das Leben. Das Leben ist nicht einfach. Ja, und man kann nicht alles durchplanen, sondern man muss einfach in der Lage sein, flexibel mit den Dingen umzugehen, die kommen. Und wenn man Glück hat, dann hat man Leute an der Seite und einen Arbeitgeber, die diese Flexibilität mitgehen.
Wir haben hier in unserem Startup, also bei Talent Rocket, immer so den Teamspruch, man muss den Ball so spielen, wie er liegt. Und ich finde, das passt auch ganz gut auf das, was du gesagt hast. Manchmal liegt der Ball eben nicht ideal und man muss trotzdem irgendwie versuchen, das Beste dann aus dieser Situation zu machen. Was ich nochmal ganz spannend fände, wäre der Umgang mit Mandanten. Ich glaube, darüber machen sich ja viele, die in Teilzeit arbeiten wollen, Gedanken. Wirkt das bei Mandanten als man zeigt nicht genug Arbeitseinsatz? Ist der Dienstleistungsanspruch sehr hoch? Wie kann man das am besten abfedern und dem Mandanten trotzdem richtig gutes Gefühl geben?
Das war mit einer der Gründe, weshalb ich ursprünglich diese 2-Tageslösung gemacht habe, also 2 Nachmittage, weil ich gedacht habe, dann dann gibt's keinen Tag, an dem ich gar nicht da bin. Und die Erfahrung hat mich aber gelehrt, darauf kommt es gar nicht an. Es gibt ja noch 100 andere Gründe, warum wir mal nicht erreichbar sind, ein Call zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht stattfinden kann, außerhalb der Tatsache, dass wir vielleicht in Teilzeit arbeiten. Und dementsprechend muss ich auch sagen, es gibt Mandanten, denen habe ich das kommuniziert und es gibt Mandanten, denen habe ich das nicht kommuniziert und das war gar kein... Also das war keine bewusste Entscheidung, sondern es war mehr die Frage, habe ich zu Mandanten so ein Verhältnis, dass man so ein, wie ich finde, auch privates Thema, wie ich mache Teilzeit, kommuniziert oder ist das eben eine normale Geschäftsbeziehung, wo man eben vielleicht über private Themen auch nicht spricht und das handhabt. Und wie gesagt, ein gutes Team gleicht es aus, wenn man mal einen Tag oder einen Nachmittag nicht da ist. Man ist ja auch nicht völlig off the grid. Ich meine, wir haben alle Handys, wir können alle eine E-Mail lesen, einen Call annehmen. Und ich glaube, dass wir uns ehrlich gesagt als Frauen über diese Frage immer viel zu viel Gedanken machen. Also Beispiel, ich war vor nicht allzu langer Zeit mit einem männlichen Kollegen, der auch vor kurzem Vater geworden ist, in einem Call und der Call lief länger als geplant und irgendwann sagte er, er müsse jetzt raus. Und hinterher haben wir gesprochen und er meinte, ja, er musste halt seine Tochter ins Bett bringen. Ja, und ich glaube, Männer tun sich so viel leichter damit, das einfach zu machen, ohne schlechtes Gewissen und ohne das Gefühl zu haben, sie müssten sich dafür rechtfertigen. Und ich glaube, wir Frauen sollten uns davon einfach ein Stück abschneiden.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Lina, lass uns mal kurz zu dir kommen.
Gerne.
Du bist Associate im zweiten Jahr und hast mit Kind angefangen, bei Hengeler zu arbeiten. Wusstest du direkt, dass du mit Kind in die Großkanzlei willst oder hast du dich vielleicht auch von gewissen, ja vielleicht auch Vorurteilen, die man bei Großkanzleien hat, auch abschrecken lassen?
Ja, also ganz klar Letzteres. Ich bin schwanger geworden, da war ich noch an der Uni angestellt und genau, habe promotionsbegleitend an der HU gearbeitet, HU Berlin. Bin dann schwanger geworden und ja, habe mich natürlich erstmal über die Schwangerschaft gefreut und dann irgendwann stellte sich relativ schnell bei mir das Gefühl ein, ah okay, das heißt also, die Option Großkanzlei ist jetzt eigentlich vom Tisch. Ich hatte da mit niemandem drüber gesprochen, insbesondere mit niemandem aus einer Großkanzlei. Es war einfach in meiner Vorstellung war das nicht kompatibel, also kleines Kind zu haben und in der Großkanzlei anzufangen. Und nachdem unser Sohn dann geboren war und ich in Elternzeit war, habe ich mich dann langsam angefangen, so nach 5, 6 Monaten umzuhören, zu bewerben. Habe viel auch einfach mit Freunden und Bekannten gesprochen, die in verschiedenen Kanzleien auch unterschiedlicher Größe arbeiten. Und habe gemerkt in dem Bewerbungsprozess, dass es mich doch sehr reizt. Und ich dachte immer, wenn ich es jetzt nicht probiere und erst mal in einer kleineren anfange, in einer kleineren Einheit, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann später nochmal mache, ja, ist nicht ausgeschlossen, aber wird eher geringer. Und dann hatte ich eine Freundin, mit der habe ich mal gesprochen und die hat gesagt, ja, bewirb dich doch mal bei uns. Die hat damals bei Hengeler gearbeitet, die ist nicht mehr hier, die ist noch in die USA gegangen und die hat gesagt, bewirb dich doch einfach mal. Hier gibt es Leute, die in Teilzeit arbeiten. Hier gibt es Eltern. So, ich glaube, du hast ein bisschen überkommene Vorstellungen. Und dann hatte ich ein sehr nettes Bewerbungsgespräch mit zwei männlichen Sozien, die mich aber bei dem Thema sehr gut abgeholt haben.
Wie haben sie das gemacht?
Also sie haben nicht übertrieben. Sie haben auch ehrlich gesagt, zum Beispiel, was Maike auch vorher angesprochen hat, dass es bestimmte Praxisbereiche gibt, die sich vielleicht nicht so gut eignen. Ich bin nämlich eigentlich relativ offen. Meine Bewerbung war relativ offen. Also ich arbeite jetzt im Praxisbereich Dispute Resolution und wusste, dass ich Zivilrecht machen will im weiteren Sinne, aber ich hätte mir auch M&A vorstellen können. Und die haben einerseits gesagt, ja, also wenn wir ganz ehrlich sind, wir glauben, dass Dispute Resolution einfach ein in dem Sinne teilzeitfreundlicherer Praxisbereich ist, haben mir aber trotzdem das Gefühl gegeben, wir sind bemüht, dass es klappt und es wird auch mal Schwierigkeiten geben und Hiccups, aber wir wollen es möglich machen, dass man als junges Elternteil, vor allem als junge Mutter, bei uns arbeiten kann und auch noch Zeit mit seinem Kind verbringt. Und ich hatte da andere Erfahrungen in anderen Kanzleien. Also alle waren immer sehr offen und nett und haben, also das Teilzeit war eigentlich nie ein Problem. Aber die haben das dann teilweise mir irgendwie Sachen erzählt. Es klang dann alles zu perfekt. Und es war dann fast so ein bisschen, eine Überkompensation. Oder ich erinnere mich, ich war in einem Gespräch und es waren dann drei Partner und die haben sich alle vorgestellt und im zweiten Satz fiel nicht, welchen Praxisbereich oder in welchem Rechtsgebiet sie arbeiten, sondern dass sie 2, 3 Kinder haben. Und eigentlich, es war ja ein Vorstellungsgespräch für einen Job und jetzt nicht, wir stellen uns alle einfach mal vor, wer wir sind und wie unsere Familienverhältnisse sind. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, ich fand es schön, dass mir auch gesagt wurde, dass es Schwierigkeiten geben kann, aber dass man eben gewillt ist, das möglich zu machen. Und muss auch echt sagen, der eine Partner, mit dem ich das Gespräch hatte, der ist auch dann in meinem ersten Jahr 2-3 Mal, immer wenn er mich auf dem Flur gesehen hat, hat er gefragt, und Lina, klappt's? Sag mir, wenn es nicht klappt. Also es ist ein ganz anderer Praxisbereich und ich arbeite mit dem auch nicht zusammen, aber ich hatte das Gefühl, das hat schon bei einigen, auf Partnerebene ist es ein Thema, was für wichtig erachtet wird und es gibt einem natürlich dann auch ein gutes Gefühl.
Und was würdest du sagen, war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich will jetzt in Teilzeit bei Hengele anfangen?
Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mit meinem Mann das besprochen hatte und wir uns das schon, also es war meine Entscheidung, aber ich habe ihm schon klar gemacht, das wird dann wahrscheinlich für dich, du wirst dann mehr in die Pflicht genommen und das war auch für ihn total okay. Er hat dann auch seine Stunden reduziert und deutlich weniger gearbeitet und ich habe dann einfach gemerkt, dass mich das total reizt. Und ich dachte auch, ich unterschreibe ja jetzt keine Leibeigenschaft für 100 Jahre. Ich probiere es einfach. Also ich bin da wirklich so dran gegangen, ich probiere es jetzt mal ein halbes Jahr, ob das klappt. Und wir setzen uns immer wieder als Familie zusammen, gucken, ist es für meinen Mann in Ordnung, ist es für unseren Sohn in Ordnung, ist es für mich in Ordnung. Und ja, jetzt nach 2 Jahren ist es immer bisher das Pendel in die Richtung, es ist in Ordnung, es macht Spaß und ich möchte es weiterhin machen, ausgeschlagen. Aber auch wie Maike schon gesagt hat, Dinge können sich ändern. Ich bin jetzt ja schwanger mit unserem zweiten Kind. Da werden sich auch noch mal ein paar Sachen neu ordnen. Und Stand jetzt möchte ich es auf jeden Fall weitermachen. Aber ich kann auch nicht in die Zukunft schauen und ich kann auch nicht sagen, ob sich irgendwelche Umstände so verändern, dass ich irgendwann mal sage, das passt für mich nicht. Aber momentan, also jetzt bin ich ja gerade Mutterschutz, aber davor haben diese 80% immer haben gut gepasst.
Genau, du hast die 80% gerade schon erwähnt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was da dein Modell war. Also war für dich sofort klar, okay, 80% machen am meisten Sinn oder hattest du auch überlegt, mit noch weniger einzusteigen?
Nee, tatsächlich wollte ich immer mit 80% einsteigen. Ich glaube auch gerade, weil ich ja Berufsanfängerin war. Also ich hatte auch vorher nie, ich hatte keine Berührung. Ich war nie als Referendarin oder wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Hengeler Müller. Also ich hatte eigentlich gar keine Erfahrung mit Großkanzlei. Und ich hatte schon das Gefühl, ich will am Anfang richtig reinkommen. Deswegen war eigentlich 80% von vornherein, also das, was ich mir auch vorgestellt habe. Und das Modell war, wie bei Maike am Anfang, 2 Nachmittage frei. Und auch da hat mir geholfen, dass ich da als festen Termin im Kalender hatte. An diesen 2 Nachmittagen arbeitet mein Mann. Und da ist mein Sohn in der Kita und die Kita macht um eine bestimmte Uhrzeit zu. Und wenn ich dann nicht pünktlich bin, dann sitzt dann einfach mein Sohn oder dann rufen im Notfall auch die Erzieher an und sagen, Entschuldigung, bitte holen Sie Ihr Kind ab.
Und das hier hat sitzt sehr jemand und wartet auf Sie.
Genau, da hat man dieses Bild vor Augen. Kleines, trauriges Kind, was ja nach seiner Mama ruft. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Das habe ich auch gemerkt, dann einfach zum Beispiel, wenn Großeltern in der Stadt sind oder mein Mann an den Tagen frei hatte, wo ich wusste, ich kann kurzfristig irgendwie jemand anderen fragen, ihn abzuholen, dass ich dann oft länger geblieben bin. Und ich bin nicht länger geblieben, weil von mir jemand verlangt hat, bitte um 5 Uhr möchte ich das auf dem Schreibtisch haben, sondern einfach, ja, weil man dann irgendwie manchmal im Flow ist oder man Sachen fertig bekommen möchte. Und das kann ich auch nur bestätigen, so feste Termine helfen einem, sich selbst zu disziplinieren, die man sich oft innerlich, also das ist nichts von außen, sondern das ist einfach dieses Innerliche, man möchte was fertig bekommen. Und für mich waren 80, also 2 Nachmittage wichtig, weil ich einfach an 2 Nachmittagen Zeit mit meinem Sohn verbringen wollte und das klappt auch gut. Also ich habe natürlich auch auf dem Spielplatz das Handy dabei und ich musste mich da am Anfang auch dran gewöhnen, weil man ja auch nicht so weiß als Berufsanfängerin, was wird von einem erwartet, wie viel Erreichbarkeit wird erwartet, dass ich mich dann einfach selbst auch disziplinieren musste, nicht ständig aufs Handy zu gucken oder Mails zu checken und jetzt auch nach 2 Jahren auch da entspannter bin und weiß, okay, es ist auf laut, wenn was Dringendes ist, kann ich angerufen werden und sonst beantworte ich jetzt eine E-Mail einfach halt heute Abend und es ist es war bisher noch nie ein Fall, in dem das nicht in Ordnung gewesen wäre. Und es sind aber eher Sachen, mit denen ich bei mir arbeiten musste. Also da hat jetzt nie jemand von außen gesagt, es wird aber erwartet, dass du deine E-Mails im Stundentakt liest. Irgendwie so, das, ja.
Also du meinst, dass der eigene Anspruch da manchmal höher ist als eigentlich die Erwartungshaltung des Arbeitgebers?
Ich glaube schon. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich dann auch, wenn ich mit Partnern zusammengearbeitet habe, die, mit denen ich sonst nicht so viel zusammenarbeite, die jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, dass ich 80% arbeite, dann weiß ich einen Partner, der auch immer, es ist super schwer, da einen Termin zu finden, an dem er kann und alle anderen können. Da waren wir auf einem großen Schriftsatzprojekt und dann wollten wir Live-Drafting von diesem Schriftsatz machen. Und er hat da einen Termin vorgeschlagen und ich war da irgendwie im ersten Jahr auch die Juniorix und es war halt an einem Donnerstag Nachmittag. So ging irgendwie um 2 los, aber sollte irgendwie bis 15 Uhr, 17 Uhr angesetzt sein, bis 5 Uhr. Dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, oh, was sage ich denn jetzt? Und habe mir eine totale Gedanken gemacht. Dann habe ich einfach geschrieben, ich kann nur bis da und da bleiben, da muss ich meinen Sohn abholen. Also alles klar, gar kein Problem. Und dann saßen wir in dem Konfi, haben da live gedraftet und dann irgendwann guckt er auf die Uhr und sagt, ich glaube, du musst jetzt los, Lina. Also ich habe mir da viel größeren Stress gemacht, als es am Ende gewesen ist. Und das sind dann so Erfahrungen, die man mit der Zeit macht und denen man, glaube ich, also vielleicht ist das auch wieder eine Frauensache, dass man sich da am Anfang irgendwie unsicher ist und ja, möglichst natürlich gefallen will und alles gut machen möchte. Aber also das klar ist, man macht Teilzeit und dann ist es auch in Ordnung, wenn man in bestimmten Situationen dann eben früher gehen muss oder nicht kann. Und ich glaube aber auch, dass ja die Sozien auch merken, ob sie sich grundsätzlich auf einen verlassen können. Also wenn es mal brennt, dass man auch bereit ist. Natürlich hatte ich wenig, weil es ist einfach, das gibt der Praxisbereich, ist da nicht so anfällig für. Aber ich hatte auch schon mal Situationen, in denen ich dann jetzt, ich musste jetzt nichts mit meinem Sohn absagen, an denen ich dann halt abends mal dann deutlich länger gemacht habe und so. Also da, aber das ist ja auch das, was den Job ausmacht und was Spaß macht, dass man halt auch mal gefordert wird und rankommt. Und ich glaube, wenn da so ein Verständnis dafür ist, im Notfall bin ich bereit, auch mal ein bisschen mehr als 80% eine Woche zu machen. Dann ist aber auch im Gegenzug völlig die Bereitschaft da, mir möglich zu machen, dass ich sonst meine 80% immer gut einhalten kann.
Ja, und ich glaube, es spricht auch für eine moderne Arbeitswelt, zu sagen, man denkt stärker vom Arbeitsergebnis als von der tatsächlichen Arbeitszeit. Ich glaube, da findet gerade ein großes Umdenken statt, bei manchen Arbeitgebern schon mehr. Da seid ihr, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Und andere sind da gerade in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist sicher auch ein Vorteil von der Pandemiezeit, in der wir eben auch stärker gelernt haben, dass sowas möglich ist und das Arbeitsergebnis gar nicht drunter leidet.
Absolut, glaube ich auch. Also und man kann mit Homeoffice ja super viel um sein Kind herum bauen. Also ich glaube, ohne auch da die Flexibilität, wir haben keine festen Vorgaben, wie oft wir im Office sein müssen. Also es gibt gar nicht. Ich bin viel im Büro, weil ich grundsätzlich lieber im Büro arbeite. Aber gerade an diesen Randzeiten, also ich arbeite zum Beispiel gern morgens, bevor mein Sohn aufsteht, schon so 1-2 Stunden im Homeoffice oder eben wenn er schon im Bett ist. Aber das ermöglicht mir, dass ich dann mit Zeit mit ihm morgens verbringe und abends auch dann beim Abendessen da bin, ihn mal ins Bett bringen kann und dann noch arbeite. Und das, ohne Homeoffice wäre das ja gar nicht möglich.
Wie gehst du generell mit dem Einwand um, den wir auch immer öfters hören, wenn Leute eben 80% arbeiten oder auch nur 50%, dass man im Ergebnis dann doch immer etwas mehr arbeitet? Also würdest du sagen, dass du 80% dann häufig auch 100% werden oder lässt sich das schon ja auch überschaubar halten?
Also ich glaube, ich arbeite im Schnitt 80%. Ist ja immer ein bisschen schwierig zu messen. Ich habe diese, was mir wichtig war, ist, dass ich diese Nachmittage frei habe und das klappt in den allermeisten Fällen. Und das ist für mich ausreichend für 80%. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich diese freien Nachmittage jetzt immer am Wochenende oder immer irgendwie in späten Nachtschichten sozusagen wieder dann arbeite und am Ende wieder auf 100% komme. Ich glaube, es ist, fairerweise muss man auch sagen, dass 100% ist so, ist jetzt auch unterschiedlich viel arbeiten. Also, dass bei uns jetzt nicht alle, die 100% machen, die gleiche Stundenanzahl in der Woche arbeiten. Deswegen wahrscheinlich gibt es ein paar Associates, da werden meine 80% wären eher wie 90. Im Vergleich zu anderen werden sie dann aber vielleicht eher wie 70. Und für mich ist der Deal fair. Also ich habe das, was ich eben haben wollte, ist diese freien Nachmittage mit meinem Sohn. Und ich habe das Gefühl, das klappt sehr gut. Natürlich gibt's auch mal, es gab auch in den 2 Jahren auch mal Wochen, in denen hat es nicht so geklappt. Und gerade wenn wir eine Frist haben, eine Schriftsatzfrist, dann wird's schon mal stressig und dann arbeitet man auch mal ein bisschen mehr. Dann hat man halt Wochen, in denen die Stunden ein bisschen höher sind. Und ich versuche dann einfach, mir dann einfach die Freiheit rauszunehmen, in bestimmten Wochen dann einfach ein bisschen weniger zu arbeiten, wenn es auch wieder ruhiger ist.
Wie gehst du denn mit unvorherbaren Situationen um? Maike hat es auch schon mehrmals erwähnt, nichts ist planbar. Es gibt ja wirklich die Situation, Kind ist krank und es steht ein sehr wichtiger Termin an.
Ja, also die unvorhersehbaren Situationen hatten wir natürlich auch. Vor allem auch unser Sohn geht in eine städtische Kita in Berlin und die Berliner Eltern werden das kennen. Es gab wahnsinnig viele Streiks und jetzt läuft auch gerade ein gerichtliches Verfahren, weil ein unbefristeter Streik in den städtischen Kitas noch stattfinden soll. Und das sind natürlich, ja, das ist dann immer so, oh Gott, wie machen wir es? Ich muss sagen, dass bei mir mein Mann einfach sehr viel übernimmt. Also wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, dass jetzt meine Karriere in Anführungszeichen jetzt erstmal die ersten Jahre Priorität hat, dass ich mich jetzt beruflich verwirklichen kann, wenn es ein bisschen blöd klingt, und dass er eher zurücktritt. Also mein Mann hat wahnsinnig viel aufgefangen und hat eigentlich in diesen unvorhersehbaren Situationen, war er dann einfach oft der, der sich freigenommen hat. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Freiraum verschafft. Also ja, deswegen, ich hatte ehrlich gesagt eigentlich nie die Situation, dass ich wirklich richtig verzweifelt war und nicht mehr weiter. Also es war eigentlich dann immer, war mein Mann da. Meine Mutter hat auch hat uns auch geholfen. Die wohnt allerdings in Bayern. Wir wohnen ja in Berlin. Und die Eltern von meinem Mann, meine Schwiegereltern, die waren auch öfters da. Also wenn mein Mann mal beruflich weg war. Also wir hatten sehr viel Support von der Familie. Ich denke aber auch, dass ich jetzt, wenn wir ein zweites Kind bekommen und mein Mann wieder mehr arbeitet, ich liebäugle auch mit einem Au-pair oder andere Art von, also ich glaube, es ist einfach super hilfreich und wichtig, wenn man viele Betreuungspersonen in der Hinterhand hat, die zur Not einspringen können.
Ich glaube, das hat jetzt schon deutlich gemacht, dass dein Mann eine große Rolle in dem Thema Vereinbarkeit bei euch spielt. Was würdest du denn generell sagen, welche Rolle spielen Männer beim Thema Elternzeit? Oder Maike, was sagst du, wie sieht das aktuell in der Kanzleipraxis aus?
Lina, möchtest du zuerst oder soll ich?
Ja, also ich sage ja immer, eigentlich es ist dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ja stark von Frauen besetzt, weil es in der Praxis immer noch Frauen mehr betrifft. Aber ohne die Männer, ohne die Väter kommen wir eigentlich nicht weiter. Also ich ermutige auch immer alle männlichen Kollegen, viel Elternzeit zu nehmen, auch wenn ich weiß, dass mich das nichts angeht und es eine individuelle Entscheidung ist. Aber ja, also ohne meinen Mann hätte ich sicher nicht die ersten 2 Jahre jetzt bei Hengela so mich so auch auf den Job einlassen können. Mir hat es einfach auch, das ist ein anderes Thema, mit dem muss ich auch klarkommen, aber so ein bisschen dieses Thema Mom-Guilt oder Rabenmutter, was oft mitschwingt, wenn man fordernde, zeitintensive Jobs macht als Frau, wenn die Kinder noch klein sind. Und mir hat es ein gutes Gefühl gegeben, dass ich wusste, naja, unser Sohn ist bei meinem Mann. Und der ist jetzt nicht von morgens bis abends in der Kita, was ein total, also das ist ein subjektiv einfach ein Gefühl. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass das rational begründbar ist. Ein Kind kann es genauso gut gehen, wenn es den ganzen Tag in der Kita ist. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr viele Freiräume geschaffen, dass mein Mann bereit ist, da zurückzustecken. Und ich glaube, je mehr das auch von Männern gelebt wird, wahrgenommen wird, und ich sehe das auch bei den männlichen Kollegen, die nehmen ihre Vaterrollen teilweise anders wahr, als es noch so klischeehaft irgendwie in der Generation unserer Eltern und Urgroßeltern war. Aber ich glaube, nur dann kann es wirklich funktionieren. Also es wär super schön. Es gibt auch so ein paar Männer, die sich dafür einsetzen, richtig auch darüber sprechen. Aber es wäre ja super schön, wenn dieses Thema von Müttern wie Vätern gleichermaßen bespielt würde.
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall auch so eine Vorbildrolle gefragt, ne? Also wenn man das bei einzelnen Partnern und Associates in der Kanzlei sieht, dann hat das auch ein ganz anderes Standing und dann wird das natürlich zur Normalität auf eine gewisse Art.
Ja, und ich glaube, also was bei uns absolut normal ist, ist, dass die Väter, die sind immer ein paar Wochen im Urlaub nach der Geburt und ich glaube wirklich, dass mittlerweile fast alle Elternzeit nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch insgesamt, so wie Lina sagt, die Entwicklung geht dahin, dass das salonfähig ist. Bei uns ist das überhaupt kein Thema. Hier kann jeder so viel Elternzeit nehmen, wie er möchte. Wir unterstützen das auch aktiv dadurch, dass wir sowohl unseren weiblichen als auch unseren männlichen Associates, wenn die Elternzeit nehmen und sich da derzeit auch vorwiegend um ihr Kind kümmern, 3 Monate lang das volle Gehalt weiterbezahlen. Das haben wir schon vor Jahren haben wir das schon eingeführt, dass es 1 Monat das volle Gehalt noch gab. Mittlerweile sind es eben 3 Monate, weil wir dieses Thema so wichtig finden. Also aus unserer Sicht ist es so, dass Childcare ist halt irgendwie ein Joint Effort. Und da ist jeder aufgerufen, sich zu beteiligen. Und ich muss sagen, ich meine, Lina ist da natürlich noch näher dran, aber also ich sehe unsere Associates auch so, dass sie das alle machen wollen. Also wir haben jetzt gerade wieder, kommt in Berlin der eine oder andere Nachwuchs und ja, alle Väter in den Fällen sagen, ich bin dann erstmal eine ganze Weile nicht da. Und ich finde das großartig. Und ich finde das vor allem auch deshalb gut, weil es den Frauen ermöglicht, so wie Lina es auch beschreibt, den Frauen ermöglicht, dann auch später in ihren Job zurückzukehren, wenn der Mann dann eben entsprechend einen Teil der Aufgaben übernimmt.
Was müssen denn Arbeitgeber generell in euren Augen bieten, um dieses Vereinbarkeitsthema überhaupt möglich zu machen? Und was ist aber auch, finde ich, weil die Frage ist eigentlich genauso wichtig, von Seiten Arbeitnehmer nötig, dass es dann funktioniert?
Also ich glaube, es ist beiderseits Flexibilität und Teamgeist. Und dann in jederlei Hinsicht sich gegenseitig unterstützen und die Freiheit geben, auf das Unerwartete zu reagieren.
Ja, also ich glaube, deine Perspektive ist ja noch ein bisschen eine andere, weil ich natürlich nicht so in einem Mandat jetzt nicht die große Verantwortung übernehme, die man natürlich als Partnerin übernimmt. Aber ich glaube auch einfach ein gut eingespieltes Team. Und da habe ich auch echt tolle Erfahrungen gemacht, dass man sich gegenseitig covert, wenn klar ist, jetzt bin ich ein paar Stunden draußen. Ich hatte jetzt ein großes Mandat mit einer Kollegin, die hat einen Sohn, der ist lustigerweise fast genauso alt wie mein Sohn. Und es war dann ganz oft so, dass wir also zusammen an einem Schriftsatz gearbeitet haben über Wochen. Und dann haben wir abends oft so um 18 Uhr, ja, wir sind jetzt beide kurz 2 Stunden raus. Okay, dann bis später. Und es hat irgendwie super gepasst. Also wir haben einfach immer viel klar kommuniziert. Oder es war klar, wenn wir noch Anmerkungen oder wenn es jetzt wirklich an die Frist geht und wir ganz dringende Anmerkungen der Mandantin oder der Sozin einarbeiten müssen, dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich jetzt und dann machst du. Also da ist, glaube ich, viel, ja, das ist ganz, ganz wichtig, Team und ja, Flexibilität von beiden Seiten auf jeden Fall auch.
Was würde dir sagen, ist das Besondere, das Hengeler Müller in dieser Hinsicht bietet?
Ich glaube, die Tatsache, dass es bei uns keine festen Regeln gibt. Also es gibt einen klaren Karrieretrack und ein klares Gleichbehandlungsprinzip, aber ansonsten gibt es bei uns eigentlich keine festen Regeln. Das heißt, es gibt keine Teilzeitregeln. Ich glaube, deshalb, Lina berichtete ja, dass sie ursprünglich gar nicht, ihr nicht bewusst war, dass es Teilzeit bei uns gibt. Ich glaube, das liegt daran, dass es bei uns keine Regeln für Teilzeit gibt. Ja, sondern es gibt 80%, es gibt Leute, die machen 60%, es gibt Leute, die machen das in quasi so, wie Lina und ich das beschrieben haben, was ja schon 2 Varianten sind. Dann gibt es Leute, die machen das projektbezogen. Das heißt, man arbeitet Vollzeit für einen bestimmten Zeitraum und ist dann für ein paar Monate raus. Es gibt letztlich den verschiedenen Modellen, werden keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das ist das, was uns so hilft, dass wir sehr, sehr individuell sind innerhalb dieses groben Rahmens, den wir haben zum Track und der Gleichbehandlung.
Kannst du den Track mal ein bisschen beschreiben? Das fände ich sehr spannend.
Der Track, das sind 6 Jahre bis zur Assoziierung, feste 6 Jahre, die, wenn man noch nicht im Ausland war, dann soll man in der Zeit noch ins Ausland gehen für 9 Monate, für einen gewissen Zeitraum, auch normalerweise 6, ich war glaube ich damals 9 Monate, in ein anderes Büro gehen, damit man sich in der Kanzlei gut vernetzt. Und dann gibt es eben nach 6 Jahren, gibt es die Partnerentscheidung. Und ja, das ist eben fest. Das ist, Elternzeit wird bis zu einem bestimmten Grad drauf angerechnet. Das heißt, das verlängert den Track nicht. Und innerhalb dieser Eckpfeiler sind wir aber sehr flexibel. Und es ist jetzt sogar auch so, diese Auslandsstage, die ich beschrieben habe, und auch die Inlandsstage, das waren früher feste Voraussetzungen. Das haben wir jetzt flexibilisiert, um es kombinierbarer zu machen mit dem eigenen Leben. Auch da für den einen oder anderen ist es immer gerade zum richtigen Moment, wenn man dann ins Ausland soll. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt Fälle, das ist auch häufiger so, auch da gerade Vater geworden oder Mutter geworden und dann im Anschluss an die Elternzeit ins Ausland gegangen. Das funktioniert deshalb natürlich ganz gut, weil dann der Partner in der Regel noch Elternzeit macht und man dann gut gemeinsam gehen kann. Wir haben aber auch Fälle, wo zum Beispiel jemand sagt, hey, meine Frau ist jetzt gerade im Ausland, für mich würde es irgendwie passen, jetzt die Inlandsstage zu machen. Und dann gestaltet man das eben so. Und das, insofern gab es da schon immer so eine gewisse Flexibilität. Und das haben wir jetzt noch weiter erhöht, damit wir einfach sicherstellen können, dass dieser Job mit dem eigenen Leben kombinierbar ist.
Und man kann diesen Track auch beschreiten, wenn man immer mal wieder in Teilzeit gearbeitet hat.
Absolut. 80% Teilzeit verlängert den Track auch nicht, wenn man das für ein Gewicht, ich glaube, Lina, weißt du es aus dem Kopf? Ich weiß nicht, 3 Jahre, glaube ich.
3 Jahre.
Also 3 Jahre lang kann man 80% Teilzeit machen, dann wird der Track nicht verlängert. Ansonsten verlängert sich der Track eben proportional zu der Zeit, die man Teilzeit gemacht hat. Das heißt, das wird einem dann jeweils pro Rate angerechnet. Aber eben auch da, wer Teilzeit macht, um sich um seine Kinder zu kümmern, ist bei uns im selben Zeitfenster wie jemand, der 100% gemacht hat.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns da diese Einblicke gegeben habt. Ich glaube, das war vielen, vor allem in Kombination mit Großkanzlei, beziehungsweise das ist jetzt ja euer spezieller Hengeler-Müller-Fall, aber gar nicht so bewusst, dass da so viel Flexibilität und so viele Möglichkeiten bestehen und eben nicht immer dieses 100% von Anfang bis Ende sein muss. Deswegen, wir kommen leider schon ans Ende unserer Zeit, aber ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Und die lautet, wenn ihr einen Tipp geben könntet, wie man Kind und Karriere unter einen Hut bekommt, welcher eine Tipp wäre das?
Ich glaube, wir sehen das wahrscheinlich relativ ähnlich, aber ich fange mal an, bei mir ist es einfach machen. Ja, was ich immer furchtbar finde, ist diese Angst vor der Zukunft. Also heute eine Entscheidung treffen, weil in 3 Jahren etwas passieren mag oder auch in 2 Jahren oder in 1 Jahr oder auch übermorgen. Ich bin so, ich gehe mal erstmal davon aus, dass alles funktioniert, probiere es aus und wenn es nicht mehr für mich funktioniert, bin ich aber auch bereit, die Entscheidung zu treffen, etwas zu ändern. Und ich glaube, dass einem das hilft, weil man kann, glaube ich, ohne es probiert zu haben, nicht abschätzen, ob es für einen funktioniert oder nicht.
Ja, würde ich komplett unterschreiben. Also bei mir war es wirklich auch, ich habe mich dann einfach durchgerungen und gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal oder wir probieren es als Familie. Und wenn man merkt, es klappt nicht, dann kann man kündigen und kann was anderes machen. Es ist kein Problem. Und ich würde, glaube ich, auch noch sagen als Tipp, auch bei sich selbst bleiben, bei sich und seiner Familie bleiben, im Sinne von sich nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Meinungen darüber, wie eine Mutter, gerade eine Mutter, in den ersten Jahren zu sein hat, wie viel Zeit sie mit dem Kind verbringen muss. Natürlich verbringe ich nicht so viel Zeit mit meinem Sohn wie andere Mütter, die deutlich weniger arbeiten oder die vielleicht gar nicht arbeiten. Und es ist absolut in Ordnung, das kann jeder für sich entscheiden. Aber ich habe am Anfang schon ein bisschen zu kämpfen gehabt damit, dass auch aus meinem nächsten Umfeld ja so Bemerkungen kamen, die waren vielleicht gar nicht so böse gemeint, aber dann schon in die Richtung gingen, so, oh, du arbeitest jetzt so viel, dein Sohn ist doch so klein. Bist du sicher, dass es für ihn das Richtige ist? Und sich davon einfach freimachen, wenn man Lust hat, den Job zu machen. Er macht Spaß, er ist zeitintensiv, aber ich meine, dass man das auch als Frau mit Kind hinbekommt.
Und ich fürchte fast, dass diese Bemerkung, ich meine, ich glaube, wir hören sie umso mehr, aber ich glaube, oder ich fürchte, jede Mutter, die arbeitet, bekommt diese Bemerkung zu hören. Es ist sehr, sehr schade, dass die Gesellschaft immer noch so grausam ist in dieser Hinsicht. Und ich kann das nur absolut unterstützen, was Lina sagt. Also ich stehe jeden Morgen auf und überlege mir, ist das für meine Tochter und mich noch richtig? Und solange die Antwort darauf ja ist, mache ich das halt. Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann werde ich es nicht mehr machen. Aber es ist nicht relevant, was irgendjemand anders dazu zu sagen hat.
Ja. Das ist ein sehr starker Tipp zum Abschluss von euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute so offen und ehrlich über die Machbarkeit gesprochen habt. Und ich glaube, ihr habt mit dem ein oder anderen Vorurteil, was die Großkanzlei angeht und speziell ja, Top-Großkanzleien angeht, aufgeräumt. Und das ist wichtig und gut. Und deswegen seid ihr für viele sicher große Vorbilder, was dieses Thema angeht. Deswegen danke an euch.
Danke dir.
Vielen Dank.
Das waren Maike Hölty und Lina Lücken von Hengeler Müller.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.